Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit dem zweiten Teil der Folge vom Hohenstein. Hallo Ralf.
Hallo Kerstin.
So, jetzt stehen wir hier vor so einem Hinkelstein, den ich noch nie gesehen habe, obwohl ich schon ziemlich lange in Witten bin. Schlecht lesbare Inschrift und eine abgenommene Platte. Und du sagst, das ist das Republikanerdenkmal.
Ja, so heißt das landläufig. Ob, wie es ursprünglich geheißen hat, weiß ich gar nicht. Das ist ein steinerner Sockel, auf dem eine Art Findling steht. Ursprünglich befanden sich dort eine Bronzeprofilplaketten mit dem Profil von Matthias Erzberger, Walter Rathenau und Friedrich Ebert.
Wo sind die geblieben, die Plaketten?
Das erfahren wir gleich. In der letzten Episode haben wir ja einige Bauten auf dem Hohenstein vorgestellt, die eher aus der Upper Class von der besitzenden Klasse errichtet wurden. Dieses Denkmal wurde vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 1926 errichtet. Das war eine sozialdemokratische Organisation, die sich dem Schutz der Weimarer Republik verschrieben hatte. Ich interpretiere dieses Denkmal als Anspruch der Sozialdemokratie auf bürgerliche Emanzipation. Es gab seit einigen Jahren die erste Deutsche Republik. Die Sozialdemokraten waren eine der stärksten Parteien. Sie beanspruchten natürlich dann auch Mitbestimmung und Repräsentation in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Es kann auch sein, dass das Reichsbanner dieses Denkmal, eigentlich ist es ein Gedenkstein, muss man sagen, also dass sie dieses Denkmal als Beweis dafür errichtete, dass sie keineswegs die vaterlosen Gesellen seien, als die sie immer verrufen wurden, bis in die Bundesrepublik hinein.
Oh, die mussten auch was Konservatives machen, aber stand das denn immer schon so hier im Eckchen, so versteckt?
Das stand schon immer hier im Eckchen und vielleicht ist das auch symptomatisch dafür, dass sie eine eher unauffällige Ecke zugewiesen bekamen. Also man muss schon wissen, dass es da ist, um es zu finden. Es gibt nirgendwo einen Hinweis darauf. Vielleicht wollten die Wittener Sozialdemokraten an dieser Ecke aber auch demonstrieren, dass sie zeigen wollten, wie sehr sie die Weimarer Republik schätzten. Ich weiß es nicht, da gibt es keine Unterlagen drüber, soweit ich weiß. Das Denkmal, wenn es stimmt, dass das Reichsbanner die Rechnung für das Errichten des Denkmals erst zahlte, nachdem der ausführende Unternehmer gemahnt hatte und zu Gericht gegangen ist, ist das natürlich ein schlechtes Omen für so ein Denkmal, das die Republik verehrt oder würdigt.
Hatten die dann auf einmal kein Geld mehr oder haben die vergessen zu bezahlen?
Keine Ahnung.
Oder waren die nicht zufrieden mit den Ausführungen?
Das ist eine Forschungslücke. Ich kenne nur den Fakt als solchen, dass sie erst nach Gerichtsurteil bereit waren zu zahlen. Auf jeden Fall war das ein schlechtes Omen, denke ich, denn von Beginn an attackierten Unbekannte dieses Denkmal immer wieder in den 20er Jahren. Am 13. März 1933 verwandelten die Nazis es in eine Gedenkstätte zu Ehren Albert Leo Schlagitters. Das war ein völkischer Terrorist, den die französischen Besatzungsbehörden 1923 wegen seiner Anschläge, die er zahlreich begangen hatte, zum Tode verurteilt und hingerichtet hatten. Die Nazis machten aus ihm rückblickend, also 1933, rückblickend den ersten Soldaten des Dritten Reiches aus Schlagitter. Nach 1945 wurde das Schlagitter-Denkmal geschleift, geschottert und beim Bau der Straße zum Hohenstein verwandt.
Ah, das heißt, es steht gar nicht das Original hier?
Nein, es wurde aber nicht komplett beseitigt. Also man wusste noch, wo es war und es standen noch so Reste hier rum.
Es sieht auch ziemlich zusammengestückelt aus. So rechts ein Sockel, links ein Sockel, genau. In der Mitte was dazwischen gemacht.
In der Mitte, da weiß ich gar nicht, ob das noch ursprünglich ist. Ich kann mich erinnern, wenn wir früher als Jugendliche auf dem Hohenstein waren, da standen hier nur so ein paar Steine rum. Also dieser große Findling in der Mitte, der war da nicht. Mitte der 80er Jahre wurde man auf die Reste aufmerksam und auf Anregung der Wittener SPD wurde das ursprüngliche Denkmal 1985 wiederhergestellt. Es gab eine Einweihungsfeier. Der Historiker Mommsen kam nach Witten und sprach aus dem Anlass bei der Wiedereinweihung am 5. Mai 1985, anlässlich des 40. Jahrestags des Kriegsendes war das, hieß es dann, das Denkmal stehe gegen Hass und Gewalt, ohne jeden Kontext, ohne jede nähere Erklärung.
Was hatten die denn da reingemeißelt, was man jetzt nicht mehr sehen kann?
Ja, da hingen die Bronzeplaketten mit den Profilbildern von Erzberger, Rathenau und Ebert.
Ja, aber hier unten ist doch auch irgendwas reingemeißelt gewesen, oder?
Das sind, glaube ich, die Namen der drei.
Ah ja.
Wenn ich das richtig...
Kann man nicht mehr lesen.
Ich glaube, das zu erkennen, aber ich bin mir nicht sicher.
Okay.
Das ist so schlecht. 2003 wurde das ganze Ding in die offizielle Denkmalliste der Stadt Witten eingetragen. Die Wittener Neonazis machen sich einen Sport daraus, dieses Denkmal auch in den 80er Jahren wie in den 30er Jahren immer wieder zu attackieren. Sie beschmierten das mit der FAP, erinnere ich mich, beschmierte es mit roter Farbe, die sie da drüber kippt, und ich weiß nicht, was sie noch alles kaputt gemacht haben. Bis heute, wir sehen es ja, gibt es hier keine Tafel oder eine sonstige Erläuterung, sodass ich ohne Vorwissen einem unbefangenen Betrachter oder Betrachterin überhaupt nicht erschließt, was ist das für ein Ding. Also du hast ja auch vorhin etwas erstaunt aus der Wäsche geguckt.
Würde er wie so ein Menhir aus der Normandie oder Bretagne oder so, würde mich das dran erinnern. Aber ich würde jetzt nicht an Sozialdemokraten denken, wenn ich das sehe.
Ja, die Neukodierung, die Neukontextualisierung dieses Denkmals steht aus. Soweit ich weiß, wird da gerade dran gearbeitet. Es soll wohl eine Tafel geben, die dann erläutert, was es damit auf sich hat. Ich frage mich, soll es an die Angriffe der völkischen Rechten auf die Weimarer Republik erinnern? Oder vielleicht an den starken Antisemitismus der damaligen Zeit? Oder daran, dass starke, entschlossene republikanische Kräfte wie das Reichsbanner entschieden für die Verteidigung der Republik eintreten?
Das finde
ich weiß
gut.
Es nicht.
Für Demokratie. Da hast du alles andere mit abgedeckt.
Ich fürchte, dass es eine gut gemeinte Tafel wird, aber gut gemeint ist, wie man weiß, das Gegenteil von gut. Mich erinnert das Ganze an die Tafel im Lutherpark, an das sogenannte Mahnmal im Lutherpark, über das wir auch mal in einer Episode gesprochen haben.
Ja, wo man aber zumindest für alles gedenken kann, was man sich gerade ausdenkt.
Naja, aber es war eben nicht für alles. Es hatte schon einen deutlich zeitbezogenen Sinn, dieses Denkmal. Mhm. Wenn man sich anguckt, an wen das Denkmal erinnerte, wird das noch deutlicher. Matthias Erzberger war Politiker des Zentrums. Das war die Partei des organisierten Katholizismus in der Weimarer Republik. Er war ein vehementer Kritiker der deutschen Kolonialpolitik. Er war 1919 und 1920 Reichsfinanzminister. Und er wurde von Angehörigen der antisemitischen Terrororganisation Organisation Konsul ermordet. Angehörige derselben völkisch-antisemitischen Terrororganisation ermordeten auch Walter Rathenau.
Ich wollte gerade sagen, der ist doch auch umgebracht worden.
Ja, der war ein jüdischer Deutscher, ein Industrieller. Unter anderem war er einer der Chefs von AEG. Rathenau war ein außerordentlich überzeugter Nationalist. Er unterstützte 1916 die zwangsweise Deportation zehntausender belgischer Zivilisten in das Deutsche Reich zur Zwangsarbeit. Er war Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei und 1922 war er Reichsaußenminister. Er setzte sich für eine Verständigung mit Frankreich ein und er war Jude. Und beides waren Gründe, warum diese völkisch-terroristische Organisation ihn umbrachte. Der dritte im Bunde war Friedrich Ebert. Ein Politiker der SPD. Er war der erste Reichspräsident in der Weimarer Republik. Er starb eines normalen Todes 1925. Was entscheidend ist in diesem Kontext des Denkmals, ist, dass er die soziale Revolution hasste, die 1918 nach der Novemberrevolution auf dem Programm stand. Er sorgte damals, also in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, im Verein mit der völkisch-antisemitischen Führungsriege der SPD dafür, dass weitergehende soziale Forderungen der Arbeiterschaft nach sozialen Rechten, nach Sozialisierung, nach kürzeren Arbeitszeiten und so weiter zerschlagen wurde. Ausgerechnet Friedrich Ebert mit einem Republikanerdenkmal zu ehren, halte ich für ziemlich frech, denn Ebert fürchtete schon vor November 1918, nämlich im Oktober, dass die unkontrollierbar gewordenen Arbeitermassen womöglich die Verwirklichung des Programms der SPD, also seiner Partei, fordern könnten, sprich die Republik ausrufen würden. Das wollte er auf gar keinen Fall. Ebert hielt das Proletariat nicht für reif für die Republik. Ebert wollte die Monarchie erhalten und er quasi als Ersatzkönig in einer Monarchie. Das Denkmal als gegen Antisemitismus gerichtet zu verstehen, finde ich auch schwierig angesichts von Ebert, denn Ebert wollte schon während des Ersten Weltkriegs eine ethnisch reine Volksgemeinschaft, in der für Juden am besten kein Platz mehr sein sollte. Und als Denkmal gegen Hass und Gewalt ist es schon gar nicht geeignet, wenn man sich Eberts Politik anguckt. Denn Ebert verkündete zwar auf einer Rede in Berlin am 8. Dezember 1919, Gewalt, einerlei von wem sie angewandt wird, ist immer reaktionär. Das stimmt, dem stimme ich zu.
Außer sie ist von ihm.
Er hatte aber gar kein Problem, das wilhelminische Militär bzw. dessen Reste gegen streikende Arbeiter einzusetzen und die zusammenschießen zu lassen. Wie zum Beispiel am 24. Dezember 1918, also Heiligabend 1918 in Berlin. Von daher bin ich gespannt, was für eine Tafel sich die Leute überlegen, die hier eine Tafel aufstellen wollen.
Ja, über Friedrich Ebert werden die bestimmt nicht so berichten, wie du das gerade getan hast.
Das fürchte ich auch. Ernstzunehmende oder kritische Historiker, die nicht auf Linie der SPD liegen, was im Ruhrgebiet ja leicht ist, auf der Linie der SPD zu liegen. Ernstzunehmende Historiker fordern, dass zum Beispiel die Friedrich-Ebert-Stiftung gefälligst umbenannt werden sollte. Für Witten würde das heißen, die Friedrich-Ebert-Straße vielleicht mal umzubenennen. Aber ich glaube, so eine wirklich kritische Biografie von Ebert steht auch noch aus.
So viel zu dem Republikaner-Denkmal oder auch Nicht-Republikaner-Denkmal. Was kommt jetzt als nächstes? Das Freilichttheater?
Jetzt würde ich auf das Freilichttheater eingehen. Theater ist ein gutes Wort. Offiziell hieß das Freilichtbühne bzw. Landesheimatspiele der Provinz Westfalen. Das war eine...
Karl-May-Festspiele in Elspe, denke ich dran.
Ja, vielleicht gibt es da eine Kontinuität oder eine Verwandtschaft. Ich glaube schon, aber was es nicht gibt, ist eine ideologische Verwandtschaft. Denn diese Landesheimatspiele der Provinz Westfalen waren eine hochideologisierte Angelegenheit. Ihr Ziel war nicht einfach die Bevölkerung zu unterhalten oder kleinen Kindern die Gelegenheit zum Volkstanz zu geben vor Publikum. Ich sag mal so. 1926 wurde in Witten diese Freilichtbühne auf dem Hohenstein eingerichtet. Auf einer alten Karte konnte ich mir angucken, wo das ist. Wenn man am Dünnhoffbrunnen vorbei den Weg weitergeht Richtung Kohlensiepen, kommt man rechter Hand von diesem Weg, liegt da irgendwo oder lag diese ehemalige Freilichtbühne. Die war ziemlich groß.
Aber man sieht nichts mehr davon.
Nein, soweit ich weiß, gibt es keine sichtbaren Reste. Sie galt als vorbildliche Spielstätte für volkstümliche dramatische Kunst. Und die hier aufgeführten Volksspiele sollten die Arbeiterschaft der Ruhrgebietsstädte künstlerisch und volkserzieherisch beglücken. Die Menschen sollten sich in der Natur erholen und gleichzeitig künstlerisch erhoben werden. Das sagte der Leiter der Freilichtbühne, Konrad Maria Krug.
Künstlerisch erhoben werden, das hört sich an wie eine Erhebung zum Gesellen oder zum besseren Menschen.
Die sollten vor allen Dingen sich mit ihrer Heimat identifizieren. Als diese Freilichtbühne 26 in Witten errichtet wurde, waren die damals noch sehr neu. Die ersten gab es in Westfalen zumindest 1924, ich glaube in Haltern, dann in Tecklenburg und in der Nähe von Beckum, also in den ländlichen Regionen Westfalens damals. Und an zwei dieser drei Spielstädte war der Konrad Maria Krug schon tätig gewesen. 1926 suchten die Fans dieser Freilichtspiele nach einer Möglichkeit, aus dem platten Land in die Industriemetropole des Ruhrgebiets zu gelangen, also die Arbeiterschaft
also
hier zu beglücken.
Nach Witten ins Herz rein,
genau.
Sozusagen.
Und die Wahl fiel tatsächlich, vor allen Dingen, weil der Konrad Maria Krug, der im Lederken wohnte, sehr stark dafür plädierte, dass das nach Witten kam. Er hätte da nicht immer so lange Anfahrtswege. Er war von Beruf Lehrer am Realgymnasium, also dem heutigen Ruhrgymnasium. Die Stadt hatte natürlich nichts dagegen, weil Freilichtspiele zogen zehntausende Zuschauer und Zuschauerinnen an, sprich den Stadtverordneten blinkten vermutlich die Dollarzeichen oder die Markzeichen in den Augen, als sie von diesem Plan erfuhr.
Tourismus im frühen 20. Jahrhundert.
Ja, an einer geeigneten Stelle auf dem Hohenstein, das war so eine kleine Talsenke, an der Stelle, die ich vorhin schon erwähnte, wurden die ganzen Bäume weggehauen, die inzwischen, nachdem man das aufgeforstet hatte, nachgewachsen waren. Die Tribüne aus Haltern wurde nach Witten gebracht und die benötigte Infrastruktur hier auf dem Hohenstein aufgebaut. Diese Tribüne bot Platz für 5000 Menschen. Das ist also sehr viel.
Das ist eine Nummer.
Die mussten ja nicht nur da untergebracht werden und ruhig sitzen, die mussten auch hier raufkommen und wieder weg ohne öffentlichen Nahverkehr. Und Autos gab es damals nur wenige.
Und die mussten ja auch eingelassen werden durch Tore. Das ist ja eine Schlange stehen ohne Ende.
Genau.
5000, da braucht man schon eine Weile, bis man die alle sitzen hat.
Im ersten Spieljahr 1926 wurde sozusagen als Gewöhnung an die ideologischen Zwecke dieser Art von Freilichtspiel Wilhelm Tell von Schiller aufgeführt. Das hatte Krug ein oder zwei Jahre zuvor schon an seiner alten Wirkungsstätte aufgeführt.
Aber das hat der Schiller aber doch nicht so gemeint, oder?
Was?
Der Schiller war doch nicht so ein volkstümlicher, das war doch ganz anders. Das Wilhelm Tell war doch was über einen Revoluzzer.
Naja, Jesus kann auch nichts dafür, dass seine Lehren manchmal missverstanden werden. Es gab drei Spieltage pro Woche, immer Mittwoch, Samstag, Sonntag, nachmittags.
Und dann pilgerten die hier den Berg hoch. Und
dann pilgerten Tausende von Leuten hier hoch.
Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küstnacht hin.
Ja, genau.
Zu Wilhelm Tell.
Im ersten Jahr kamen 200.000 Menschen, 200.000. Damals hatte Witten 1926 vielleicht 45.000 Einwohner, also mehrfaches der Stadtbevölkerung. Angeblich wohnten Menschen jeden Alters, aller Schichten und aller politischen Richtungen den Aufführungen bei. Und sie alle erfreuten sich an Schillers Wilhelm Tell. So beschrieb Krug das. Dieses Drama, sagte Krug, sei tief im Bewusstsein des Volkes verankert. Und offenbar bildete sich im gemeinsamen Bühnenerlebnis endlich wieder die Volksgemeinschaft, die keine Parteien mehr kannte, sondern nur noch Kunstbeflissene. Jedenfalls, wenn man Krug Glauben schenkt. Die Menschen, die bei den Freilichtspielen mitwirkten, also die tanzten in den Massenszenen, die Schauspieler und Schauspielerinnen waren, die Kostüme schneiderten, die Technik machten und so weiter. Es waren ja total viele Leute. Ich glaube, 1000 Menschen arbeiteten rund um die Freilichtspiele.
Ehrenamtlich?
Soweit ich weiß, ja. Mhm. Die meisten jedenfalls. Also diese Menschen fasste Krug in der Werkgemeinschaft für deutsche Art und Kunst zusammen. Und deren ideologisches Ziel war es, einen völkisch geprägten und ahistorischen Heimatgedanken zu etablieren. Also einen überzeitlichen, der sozusagen fest zum Wesen des Volkes gehörte.
Verstehe ich nicht.
Verstehst du nicht?
Was ist denn völkisch und ahistorisch und keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll?
Krug war Anhänger der sogenannten Kulturbodentheorie. Das heißt, er war davon überzeugt, dass ein bestimmter Boden, ein bestimmtes Territorium, einen bestimmten Menschenschlag, ein bestimmtes Volk hervorbringe. Der westfälische Boden, ein anderes Volk als der rheinische Boden, als der Münsterländer Boden vielleicht, keine Ahnung, wo er da die Grenzen zog, jedenfalls anders als die Bayern, die Sachsen und so weiter. Und zu diesem Volk gehört auch die Kultur, die eben vom Boden auch mit vermittelt wird. Ja, also ich weiß nicht, wie das genau technisch funktionieren sollte, aber hier auf westfälischer Erde wuchs ein bestimmtes Volk mit bestimmten Eigenschaften, die man auch persönlich hatte, also zum Beispiel schweigsam, ne, der Westfale ist schweigsam, und mit einer bestimmten Kultur eng verbunden, brachte dieser Boden hervor.
Aber das ist doch Kappes. Wir waren doch in Witten im 20. Jahrhundert und hier war seit 100 Jahren Migration. Also haben wir doch im Marienviertel erzählt und was weiß ich wo alles. Ist doch völliger Kappes.
Ja, das war halt ein völkisch-rassistischer Ansatz, der ohne Rassekonzept und ohne Blut auskam. Der Peter Emil Nölle, sein Lehrerkollege im heutigen Ruhrgymnasium, Leiter des Märkischen Museums damals, war vom selben Schlag. Und beide konnten nicht verstehen, dass sie ab Mitte der 30er Jahre gegen die Blut- und Bodenfraktion von Rosenberg bei den Nazis verloren. Die Nazis haben halt diese Blut- und Bodenfraktion gefördert. Von dieser Kulturbodentheorie wollten sie nichts wissen. Und beide, Nölle wie Krug, waren nach dem Krieg auf einmal Antifaschisten, Gegner des Nationalsozialismus geworden, obwohl die diesen völkischen Gedanken mit aller Kraft und jahrzehntelang verbreitet haben. Krug war sogar in der NSDAP später. Unter anderem, er war Blockwart. Wurde trotzdem entnazifiziert.
So, jetzt zurück zu dieser...
Zur Freilichtbühne, okay. Krug meinte, der Mensch des Industriegebiets bedürfe wegen der Last der mechanisierenden Arbeit, er meint also die Entfremdung infolge der kapitalistischen Ausbeutung in den Fabriken, dieser Mensch also bedürfe einer starken Hinführung zu edleren inneren Werten. Andernfalls, so stand zu befürchten, würde das Proletariat, wie so oft in den vorhergehenden Jahren, lautstark und nachdrücklich äußere Werte fordern, womöglich zum Beispiel in Form höherer Löhne, besserer Wohnungen oder vernünftiger Arbeitsbedingungen.
Aber was ist denn das für ein Menschenbild? Die hatten irgendwie 200 Volt im Oberarm und Kriegsstrom in der Birne? Oder wie hat er von denen gedacht, dass sie jetzt irgendwie schlauer werden sollten dadurch?
Das hat Krug offen gelassen. Das ist ein Kennzeichen dieser Art von, ja, ich will nicht sagen Verschwörungserzählung. Die Kulturbodentheorie wurde in den 20er und 30er Jahren durchaus ernst genommen als Theorie. Die war nie konkret, die konnte nie genau erklären, wie sowas funktioniert. Und im Falle des Ruhrgebiets kam noch dazu, dass ja durch die Massenmigration ins Ruhrgebiet der Boden, also unser westfälischer Boden, vielleicht einen bestimmten Volksschlag hervorbringt. Aber was wird aus diesen ganzen Menschen, die jetzt auch schon seit 2, 3 Generationen hier ansässig sind, die aus dem damaligen Polen kamen und aus Thüringen, aus weiß ich nicht woher?
Durch das Betreten dieses Bodens werden sie zu Westfalen. Das ist ein ganz neues Migrationskonzept.
Nein, das war ein neues Forschungsbereich. Und zwar war das der Forschungsbereich des Instituts für das Volkstum im Ruhrgebiet mit Sitz in Gelsenkirchen. Unter der Leitung von Dr. Wilhelm Brepol, der schrieb dann so schöne Texte wie Rassenkunde und Heimatkunde oder Volk und Raum im Ruhrgebiet und sowas. Und der beschäftigte sich mit der Frage, wie das der westfälische Boden fertigbrachte, aus diesen ganz verschiedenen Menschen dann doch wieder ein neues Volkstum hervorzubringen. Das ist nicht mehr so richtig westfälisch, aber auch nicht irgendwie... Keine Ahnung, das hat er eben erforscht, wie das war.
Donnerkeil, super.
Ja, der hat später das Institut für Sozialforschung in Dortmund geleitet und wird heute noch hochgeehrt, dieser Herr Brepol. Aber das nur als Nebenbemerkung, weil das erläutert so ein bisschen die Zeitstimmung damals, mit was die Leute beschäftigt haben und wie auch und in welchem Kontext vor allen Dingen diese Freilichtspiele gehörten. 1927 ließ Konrad Maria Krug hier in den Freilichtspielen den Götz von Berlichingen von Goethe aufführen. Auch da tat er das, was er bei Schiller gemacht hat. Ich will nicht sagen, er vergriff sich an Goethe, aber er zog das aus Goethe raus, was er für seine Ideologie brauchte und schrieb dann: Goethes Stück thematisiere die Entwicklung des deutschen Volkes beim Übergang vom Mittelalter in die frühe Neuzeit.
Kontext, Kontext, Kontext. Das ist ja furchtbar.
Das war natürlich Quatsch à la Krug, denn ein deutsches Volk hat es nie gegeben. Selbst das Land, das wir Deutschland nennen, ist maximal 200 Jahre alt. Konservative und Nationale aller Art bemühen sich allerdings schon seit jeher, eine möglichst lange Kontinuität ihres Volkes, ihrer Nation zu begründen. Wir erlebten das zuletzt zum Beispiel in den Zerfallsstaaten der Sowjetunion, des Ostblocks. Die Slowenen, heute die Ukrainer, haben große Probleme, irgendeine Kontinuität eines slowenischen, eines ukrainischen, eines ich weiß nicht was für Volk zu begründen, weil das waren nie ethnisch homogene Bevölkerungen.
Ja, wenn bei uns zwischen Barmen und Elberfeld schon eine Grenze gezogen wird, dann kann man ja nicht von einem Volk reden. Ja, ist doch so. Da hat er doch gesagt, der Krug, dass überall andere auf dem Boden entstehen, andere Volksgruppen.
Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass den Leuten, die sich dieses Schauspiel anschauten, denn das ziemlich egal war, ja. Die lachten vielleicht sogar den Krug aus, wenn es zu völkisch wurde, weil die haben natürlich im Alter völlig andere Erfahrungen gemacht. Das waren ja hunderttausende Menschen kamen hier hoch. Das waren in der Regel nicht die Reichen, sondern Leute, die sich vielleicht keinen Kinoeintritt leisten konnten oder die sich einfach unterhalten lassen wollten auf dem Hohenstein, die ein bisschen Geld für einen Eintritt bezahlt haben. Und die hatten ja mit ihren Kollegen und Kolleginnen am Arbeitsplatz, mit ihren Familien, ihren Freunden, im Sportverein ganz andere Erfahrungen gemacht. Und dann kommt dieser Krug daher und erzählt denen so einen Unsinn. Ich weiß aber nicht, das ist auch nicht überliefert, wie das Publikum reagierte. Die Besprechungen, die es gibt, sind immer äußerst wohlwollend. Diese Besprechungen sind aber dann zum Beispiel in Zeitschriften wie Die Heimat, der Zeitschrift des Westfälischen Heimatbundes, erschienen und in sonstigen befreundeten Medien, sag ich mal so. Und natürlich in den Wittener Tageszeitungen wurde das auch positiv rezensiert, was der Krug da auf die Beine gestellt habe. Naja.
So viel also zur Freilichtbühne, die bis 1932 bestand. Jetzt ist das ja eigentlich vielleicht ein bisschen schade, dass wir nicht mehr so ein schönes Amphitheater oder so eine schöne Freizeitsache hier haben. Und da gibt's eine Idee?
Ja, ich habe erst kürzlich zufällig mitgekriegt, dass es eine Theaterinitiative in Witten gibt. Die wollen die Freilichtbühne Reloaded organisieren. Ich habe leider weiter nichts darüber herausgefunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Geschichte dieser Freilichtspiele anders sehen, als ich die gerade dargestellt habe, wenn sie überhaupt kennen. Ich finde, man könnte vielleicht auch sagen, zum Beispiel das Folkfestival, das vor auch schon fast 50 Jahren hier auf dem Hohenstein organisiert wurde, vom Folkclub damals mit Hildegard Döbner, dass das so ein bisschen an die Idee, man soll raus in die Natur und sich erholen und sich erfreuen, da anknüpfte.
Das ist ja dann auch okay.
Das war was völlig anderes natürlich.
Dann sollen die nicht daran anknüpfen und nicht Reloaded machen, sondern schönes neues Freilichttheater hier.
Die KPD hat es tatsächlich fertiggebracht, die Freilichtbühne für Protestveranstaltungen zu nutzen.
Ja. Yeah.
Die hat da zum Beispiel eine Veranstaltung organisiert mit der Forderung nach der Trennung von Staat und Kirche. Sowas gefällt mir auch ganz gut. Hat scheinbar nicht so richtig funktioniert. Und was sie da nonstop getrieben haben, welche anderen politischen Gruppierungen da möglicherweise diesen Raum, der war ja nun mal da, ne? Also 5000 Leute passten dahin und eine Bühne, da konnte man ja allen möglichen Schabernack treiben.
Wenn das 32 dann zu Ende war, was haben die Nazis damit gemacht? Haben die das zugekippt oder warum ist da jetzt nichts mehr von zu sehen?
Das ist einfach verfallen. Niemand hat sich drum gekümmert. Es gab kein Geld. Es war die Zeit der Weltwirtschaftskrise 1932. Die Zuschauerzahlen sind im Laufe der Zeit drastisch gesunken. Also ich denke, es hat sich auch abgenutzt. Und ich fürchte, das Kino war auch attraktiver letztlich als Freilichtspiele. Es regnete ja ständig. Der typische deutsche Sommer war ja auch 1930 schon mit seinen vielen Tiefdruckgebieten, viel Regen und Wolken.
Okay.
Keine Ahnung, das ist alles nicht untersucht.
Dann lassen wir uns überraschen, was da sich Leute ausdenken, die hoffentlich nicht daran anknüpfen, was wir eben gehört haben. Und dann haben wir jetzt noch den Helenenturm. Nicht ganz zum Hohenstein gehöre ich, aber trotzdem auch schön zum Ausflug machen. In Witten ist der Helenenturm. Der hat so ganz entfernt auch was mit den Bergers zu tun.
Nee, das waren die Lohmanns.
Ach, das waren die Lohmanns.
Es gab mehrere industriellen Familien in Witten. Die Hamanns, die Bergers, die Lohmanns, die Brands. Die waren alle miteinander befreundet und miteinander verschwägert. Die haben kreuz und quer durcheinander geheiratet und waren dann natürlich entsprechend verwandt. Der erste dieser Sippe Lohmann, der nach Witten kam, das war der, der Haus Witten zunächst pachtete vom damaligen adligen Grundherrn, Freiherr von Ritz.
Das hatten wir ja in der Folge 1, als wir die Ruhrstraße hochgegangen sind.
Genau. Der hat dann, glaube ich, 1815 das Haus Witten mit allen Rechten noch zur Zeit des Absolutismus aufgekauft.
Und eine Orangerie dahin gemacht.
Die war möglicherweise sogar schon da. Ich glaube, die war schon da. Hm. Im Schloss ließ dieser Lohmann halt eine Stahlfabrik aufbauen. Die Firma gibt es heute noch. Ne, das ist Friedrich Lohmann GmbH in Herbede. Inzwischen, glaube ich, 8. Generation. Und zu den Rechten, die der alte Lohmann mitkaufte, gehörte das Recht des Fährbetriebs auf der Ruhr.
Genau, und dafür hatte er einen Rechtsanwalt, der das irgendwie betrieben hat. Und der hat die Helene geheiratet, seine Tochter, ne?
Ja, genau. Das ist jetzt kein Spoiler. Der Betrieb der Fähre brachte den Lohmanns eine Menge Geld ein.
Ja, weil der das so, wie hieß er denn? Der hat das so gut gemanagt. Der war irgendwie so ein Fuchs, der hat das so gut gemacht.
Ja, sag ich gleich. Eins nach dem anderen, sonst versteht man es nicht. Fieserweise senkte nämlich der preußische Staat die Tarife für den damaligen öffentlichen Nahverkehr, sprich den Tarif für die Benutzung der Fähre über die Ruhr zwischen Witten und Bommern. Das war nutzerfreundlich natürlich, weil die Leute mussten immer mobiler werden. Sie mussten zur Arbeit, das war vorher nicht der Fall. Vorher haben sie auf dem eigenen Boden geackert, jetzt mussten sie in die Fabrik. 1815 gab es in Witten schon Fabriken. Sie mussten abends natürlich wieder nach Hause, andere trieben Handel oder mussten zum Kornmarkt oder was auch immer. Jedenfalls nahm der Verkehr zu, die Mobilität wuchs und Mobilität kostete auch damals schon Geld. Gut, dann sagt der preußische Staat, sehen wir ein, ist gut für die Wirtschaft und für die Allgemeinheit, wir senken die Tarife. Dann sagt Lohmann,
oh nee,
das ist mein Geld.
Genau.
Und dann hat er den Justizrat Eduard Strohn, Direktor des Landgerichts Bochum, angeheuert, um die Familie vor Gericht gegenüber dem Staat zu vertreten. Und dieser Eduard Strohn war mit einer Tochter des alten Lehmanns, der Helena, nicht Helene, Helena Lohmann, verheiratet. 1841 hatte er die geheiratet. Das war übrigens 1850, dass der preußische Staat die Tarife für die Fähre senkte.
Aber der Strohn hat den Lohmann da rausgeboxt.
Der hat den Lohmann nicht da rausgeboxt, der hat dem preußischen Staat das Geld aus der Kasse geboxt, sodass es wieder in Lohmanns Schatulle zurückfloss. Und aus diesem Geld wurde dann der Helenturm errichtet. Helena Lohmann starb Mitte der 1850er Jahre, war erst knapp 40 Jahre alt. Und Strohn finanzierte dann 1858 zur Erinnerung an seine Gattin aus seinem Anteil an dem erstrittenen Geld den Helenturm. Das Grundstück gehörte den Lohmanns und das haben sie ihm kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch der Helenturm ist Symbol für die Herrschaft einer sehr kleinen und sehr reichen Kaste von Wittener Einwohnern. Und wie das Bergerdenkmal thront der Helenturm über der Stadt, deren Bürger sich jahrzehntelang krumm und lahm gearbeitet haben, damit die Lohmanns und Bergers reich wurden.
Ja, dafür kann man jetzt auf den Hohenstein klettern, sich das alles angucken und das genießen. Damals war das vielleicht anders gemeint, aber heutzutage ist es einfach nur schön.
Manchmal finde ich das auch gut, dass das kein Mensch weiß, sonst würde man sich nur ärgern, dass man solche Einrichtungen nicht wohlgesonnenen Stadtoberen oder mildtätigen Organisationen, sondern dem Repräsentationsbedürfnis irgendwelcher Kapitalisten verdankt.
Okay, so viel zu dieser Episode. Danke, Ralf.
Ja, nichts zu danken.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel-Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gefördert mit Mitteln des Kulturforums Witten und der Stadtwerke Witten. Produktion Marek Schirmer.